Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Klimaschützer machen uns ja ständig, will ich fast sagen, öffentlich darauf aufmerksam, dass wir mehr tun müssen, um unseren CO2-Ausstoß zu verringern. Das geschieht manchmal auf sehr spektakuläre Art und Weise. Sie haben das sicherlich mitbekommen in den letzten Tagen, die Sitzblockaden auf Autobahnen, vor allen Dingen in Berlin. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob solche Maßnahmen angemessen sind. Der Hinweis darauf, dass wir manche Dinge einfach lassen oder eben zumindest reduzieren sollten, ist sicher berechtigt. Aber im Prinzip könnte auch die Natur ihren eigenen CO2-Ausstoß reduzieren, wenn man sie nur ließe. Ich rede in diesem Fall nicht von der Natur im Allgemeinen, sondern von Mooren im Speziellen, die in großem Umfang ja trockengelegt wurden in den letzten Jahrzehnten in Deutschland. Jan Peters ist Geschäftsführer der Soko-Stiftung, die sich für Natur, Moor und Klimaschutz einsetzt. Und ihm wollen wir jetzt klären, warum das mit dem Trockenlegen nicht so eine gute Idee war. Schönen guten Morgen, Herr Peters.
Wunderschönen guten Morgen, Herr Kassel.
Ich steige mal mit der umgekehrten Frage ein. Wenn man alle Moore, die in Deutschland denaturiert, also trockengelegt wurde, wenn man die jetzt wieder renaturieren würde, also wieder vernässen, was würde das für unsere CO2-Bilanz bedeuten?
Das würde für unsere CO2-Bilanz bedeuten, dass ca. 50 Millionen Tonnen CO2 jährlich nicht mehr ausgestoßen werden. Also wir etwa 7% unserer deutschen Gesamtemissionen einsparen können, die wir im Moment haben. Und das ist natürlich schon eine gewaltige Menge CO2, die man einsparen kann. Und langfristig können Moore dann ja auch wieder Torf bilden, also Kohlenstoff in ihren Böden festlegen und potenziell dann auch als Senke fungieren. Allerdings erstmal geht es wirklich darum, die Emissionen von entwässerten Mooren durch Wiedervernässung zurückzubringen.
Das heißt, im ersten Schritt würden die Moore selber kein CO2 mehr ausstoßen, aber langfristig gesehen könnten sie sogar CO2 einfangen?
Genau, so ist es. Also Moore funktionieren ja so, dass wenn sie nass sind, das ist das Wichtige, dann können die Pflanzenreste, die die absterben auf diesen Mooren, die können dann nicht zersetzt werden, weil die Mikroorganismen unter diesen wasserabgeschlossenen Bedingungen nicht so arbeiten können. Das heißt, die Pflanzenreste werden nicht zersetzt, sie lagern sich an, sie werden zu Torf und dieser Torf, der speichert eben den Kohlenstoff, den die Pflanzen zu ihrer Lebzeit sozusagen aus der Atmosphäre durch Photosynthese entnommen haben und legen ihn wirklich langfristig fest. Und das langfristig heißt wirklich auch für mehrere Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende.
Ich kriege jetzt dieses, wie ich selber durchaus weiß, extrem alberne Bild nicht aus dem Kopf, wie jemand wie Sie oder jemand anders von der Stiftung oder irgendjemand ganz anders mit einem Wasserschlauch steht und einen Moor nass macht. So einfach ist es vermutlich nicht, oder?
So einfach ist es natürlich nicht. Das würde auch nicht funktionieren, wenn wir Menschen immer aktiv wirklich das Wasser reinpumpen müssten in die Flächen. Dann würde auch eine Wiedervernässung nicht wirklich funktionieren. Wenn wir Flächen wiedervernässen wollen, dann müssen wir natürlich erstmal dafür sorgen, dass wir die Entwässerungsstruktur zurückbauen oder deaktivieren. Das ist in manchen Fällen, wo gepumpt wird, dass die Pumpwerke zum Beispiel abgestellt werden, dass man die Gräben wieder verfüllt, dass man Drainagerohre, die eben in diesen Flächen liegen, rausnimmt oder zerstört, sodass sie eben kein Wasser mehr abführen können. Also das sind schon aktive Möglichkeiten, die aber dann dazu führen, dass der Niederschlag und das Zuflusswasser eben im Moor, in der Moorfläche verbleibt und dadurch die Vernässung dann herbeiführt.
Ich finde es erstaunlich, dass wir völlig zu Recht fast jeden Tag über den Klimawandel und über mögliche Maßnahmen dagegen reden. Aber diese Methode, klar, wir könnten da jetzt noch lange drüber reden, wie das technisch funktioniert, das geht auch nicht in 3 Tagen oder so, aber diese Methode, die doch eine sehr natürliche Methode wäre, erstmal einen Ausstoß zu reduzieren, dann sogar was einzufangen, die wird gar nicht so intensiv diskutiert in Deutschland. Haben Sie da eine Erklärung für?
Ja, letztendlich ist es natürlich so, dass Moore häufig gar nicht mehr als solche erkannt werden, weil Moore in Deutschland zu ca. 95% eigentlich entwässert sind und zum Beispiel als Grünland oder als Acker genutzt werden in der Landwirtschaft. Und wir das gar nicht mehr wahrnehmen, dass das ein Moor ist, dass es eben diesen Torfkörper gibt, der den Kohlenstoff speichern kann. Und deswegen wird es eben auch nicht wahrgenommen als eine Möglichkeit, jetzt diese Flächen zu vernässen und dann wieder zu einem funktionstüchtigen, also nassen Moor umzuwandeln. Und hinzu kommt auch noch, dass man das ja auch nicht zum Spaß gemacht hatte, sondern dass es gesellschaftlichen Nutzen gab für diese Entwässerung, nämlich um Land urbar zu machen, um dort Landwirtschaft eben zu betreiben. Das ist natürlich erstmal auch ein positives Bild hat. Und das jetzt rückgängig zu machen und die Flächen wieder zu vernässen, das ist natürlich, hat erstmal ein bisschen einen negativen Einschlag zumindest.
Dann sprechen wir es doch mal aus. Also zu denen, die das nicht unbedingt so richtig gut finden, gehören dann vermutlich auch etliche Landwirte, oder?
Natürlich, die Landwirte, die natürlich jahrzehntelang auch ihre Existenz zum Teil in moorreichen Gebieten darauf aufgebaut haben, die Flächen zu entwässern und dort auf diesen Flächen eben Landwirtschaft zu betreiben, die freut natürlich das erstmal nicht. Aber aus unserer Sicht, aus Sicht der Suko-Stiftung und des Greifswald-Moor-Zentrums, ist es eben so, dass man deswegen gerade auch Methoden entwickeln muss, um die Landwirte mitzunehmen und jetzt nicht zu sagen, wir machen auf den ganzen wiedervernässten Flächen nur noch Naturschutz und lassen die sozusagen zu Wildnisflächen werden. Da wird es auch einige geben, aber ein Großteil der Flächen, die eben auch für Landwirtschaft genutzt werden heute, dass man die auch in Zukunft in einer Landwirtschaft nutzbar hält, aber dann eben in einer nassen Landwirtschaft.
Aber die Landwirte haben ja nun das Problem auch inzwischen schon, dass es gerade im Sommer, aber auch zu anderen Jahreszeiten zu trocken und zu warm wird. Das heißt, da muss doch langsam auch so eine Einsicht kommen, dass eventuell was zu tun ist.
Genau, also langsam kommt die Einsicht. Es ist ja auch tatsächlich so, wie Sie das ansprachen, dass die Folgen des Klimawandels natürlich die Landwirtschaft auch besonders hart treffen und dass wir auch sehen, dass nasse Moore, die eben auch aus den feuchten Monaten zum Beispiel das Wasser speichern können, wie ein Schwamm, also dann für in heißen Sommern auch für regionale Kühlung und auch für Wasserrückhalt sorgen können, also als Klimaanpassungsmaßnahme letztendlich ganz wichtig sind, dass das auch immer mehr ankommt, dass halt Landwirte, die zum Beispiel auch nasse Moorflächen haben und die als Grünland bewirtschaften zum Beispiel, gemerkt haben in diesen heißen Sommern, dass sie sehr gute Erträge noch erwirtschaften können, weil das Gras immer noch gut wächst, wohingegen die Nachbarlandwirte, die auf ihren entwässerten Flächen gewirtschaftet haben, kaum mehr Ertrag hatten und dann auch noch eine große Mäuseplage hinterherkam, die Grasnarbe vollends zerstört hat. Also es hat auch viele Vorteile und so langsam kommt das sozusagen in der landwirtschaftlichen Community auch an.
Der Moorexperte Jan Peters, Geschäftsführer der Suko-Stiftung im Deutschlandfunk Kultur, über das, was Moore für uns tun können, wenn wir ein bisschen was für sie tun. Herr Peters, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.